Herzlich willkommen zum Podcast der Allianz Mission. Ich darf heute Carolina Schroth bei mir begrüßen. Und Carolina, du reist nach Tansania als Missionarin aus. Erzähl doch mal, wer bist du? Was machst du bei der Allianz Mission genau? Was ist da dein Plan?
Ja, hallo. Ich freue mich total, hier zu sein. Es ist das erste Mal für mich, dass ich hier im Podcast bin. Ja, ich bin Kinderkrankenschwester und Hebamme und darf mit der Allianz Mission nach Tansania ausreisen, in das Dorf Shunga. Dort in das Krankenhaus. Ich komme ganz aus dem Süden von Deutschland, aus dem Dreiländereck. Also Dreiländereck Schweiz, Frankreich, Deutschland. Und darf wieder in den Dreiländereck reisen, diesmal dann Tansania, Burundi und der Kongo ist da in der Ecke. Genau.
Wie bist du da hingekommen? Also warum Tansania und warum Kinderkrankenschwester?
Okay, warum Kinderkrankenschwester? Das ist eine längere Geschichte. Oder wobei... Also ich war tatsächlich einfach schon 4 Jahre alt, ich bin dann 5 geworden, als ich wusste, dass ich Kinderkrankenschwester werden will. Und zwar war das da, als ich im Krankenbett von meinem Bruder stand und er ist sehr krank geboren und ist dann mit 4 Monaten verstorben und ich war total fasziniert von den Kinderkrankenschwestern, die sich um ihn gekümmert haben. Ich durfte damals, also meine Schwester und ich, wir waren einfach die Geschwisterkinder und die durften damals noch nicht mit auf der Intensivstation sein. Das ist heute anders. Und wir standen immer am Fenster und meine Schwester war noch nicht so groß genug, die konnte noch nicht drüber gucken, aber ich konnte schon übers Fenster gucken und mein Bruder hatte das Bett am Fenster und ich konnte immer zugucken, wie sie ihn gewickelt haben und gefüttert haben und sich um ihn gekümmert haben. Und dann stand ich da und habe gedacht, das mache ich auch mal.
Ach, krass. So, also stand da für dich das Thema Trauer auch mit im Raum in dem Alter oder hast du da noch gar nicht so richtig verstanden, was da eigentlich passiert?
Natürlich habe ich es so ganz aus kindlichen Augen gesehen. Es war irgendwann klar, das hat dann auch meine Mama uns irgendwann mal gesagt, dass er nicht nach Hause kommen kann. Und da weiß ich noch, da war ich traurig als Kind, so, dass mein Bruder nicht heimkommen kann. Und ich war dann auch in der Beerdigung dabei. Meine Schwester nicht, aber ich war dabei und da weiß ich, dass ich auch geweint habe und es schade fand, dass es einfach das Baby auch nicht mehr gab. Aber dann war es eher eben für mich tatsächlich, so blöd sich das anhört, positiv besetzt, weil es dann so für mich eben der Berufswunsch war, der da aufgekeimt ist und auch da, wo ich dann irgendwie meine ganze Kindheit, meine ganze Jugend drauf hingearbeitet habe. Und der Trauerprozess, der eigentliche, kam dann später. Meine Mama hat mal für ein Buch, was entstehen sollte, die Geschichte aufgeschrieben und ich habe das dann gelesen, da war ich so 16 und da habe ich zum ersten Mal eigentlich gecheckt, was das auch für meine Eltern bedeutet hat und das war schon nochmal hart. Und als ich dann tatsächlich auch als Kinderkrankenschwester auf der Station arbeiten durfte, wo mein Bruder lag und ich Ärzte und Kinderkrankenschwester wieder getroffen habe, die auch meinen Bruder noch gekannt haben, da hat sich irgendwie so der Kreis geschlossen und das war auch irgendwie was Schönes und irgendwie auch nochmal mit Trauer total besetzt. Auch dann so nochmal die Dokumente aus der fachlichen Seite dann zu lesen, als ich dann da mehr verstehen konnte, das war auch nochmal sehr spannend. Aber ja, da war schon auch nochmal Trauer da.
Wir sind jetzt direkt beim Thema Trauer angekommen. Das ist tatsächlich auch ein bisschen ein Thema, worüber wir heute reden, weil du nach Tansania gehst als Kinderkrankenschwester, das haben wir gerade schon gesagt, und da aber auch ganz oft erlebst, dass Kinder einfach früh sterben. Das ist ein Artikel, den du jetzt auch für unser Magazin Move geschrieben hast. Kann man gerne nachlesen. Wie ist es denn, was macht es mit dir oder wo sind da Unterschiede zwischen Deutschland, zwischen Tansania? Wie erlebst du das?
Ja, Trauer ist ja ganz spannend und das Thema sehr, sehr, sehr vielfältig. Wir sprechen ja auch im Fachbereich eigentlich von Trauerphasen, von verschiedenen Stufen, die man durchlebt und dass das auch nicht linear ist. Man springt manchmal so zwischen diesen Trauerstufen hin und her. Und dass einfach der Tod, wenn ein Kind verstirbt oder ein Mensch verstirbt, ja immer mit Verlust zu tun hat und Verlust einfach immer Trauer mit sich zieht. Da ist, glaube ich, der Mensch auch so drauf geschaffen. Und wie man aber dann mit der Trauer umgeht, das ist dann eigentlich das Spannende. Und da gibt es so viele Einflussfaktoren, eben wie man selber geprägt ist, was man erlebt hat, in welcher Kultur man lebt, vielleicht auch, nicht nur vielleicht, das ist so, ne, welcher Religion man angehört und wie man dann eben zum Tod auch steht. Und da ist es schon so, dass da natürlich auch zwischen Deutschland und Tansania große Unterschiede teilweise sind. Der Tod ist präsenter, gerade auch im ländlichen Bereich, gerade auch was Kinder angeht. Kinder sterben häufiger in Tansania, als wir das in Deutschland erleben. Und trotzdem finde ich es jedes Mal total spannend zu sehen, dass nur weil die Art und Weise, wie man mit Trauer umgeht, weil das vielleicht ein Unterschied ist zu dem, dass es nicht heißt, dass es nicht da ist. Also für unser Verständnis kulturell sieht es manchmal so aus, als würden die tansanischen Frauen zum Beispiel nicht unbedingt immer trauern über ihre Kinder, die verstorben sind, weil sie es einfach anders ausdrücken. Aber wenn man genau hinguckt und ins Detail schaut, dann sieht man, sie haben genau den gleichen Schmerz. Und ich glaube, egal auf der Welt, in welche Religion, welche Kultur, welche Prägung, der Schmerz der Trauer ist immer der gleiche. Und nur die Art und Weise, wie wir ihn leben oder zeigen, das kann ganz unterschiedlich sein.
Vielleicht ist da gut, wenn wir ja gerade ein Beispiel haben. Du hast in dem Artikel von einem Mädchen erzählt und von ihrer Mama. Erzähl da gerne einmal kurz, was ist da die Story dahinter und mach da vielleicht auch kurz mal klar, wie hast du diese Frau trauern erlebt? Genau, einfach um es ein bisschen greifbarer zu machen.
Ja, in dem Artikel erzähle ich von einem Mädchen, das zu uns gebracht wurde, auch von ihrer Mutter. Und wir wissen eigentlich gar nicht so viel über sie oder wussten nicht so viel über sie. Es war eine Frau, die eine Flüchtlingsfrau war aus Burundi. Shunga, das Krankenhaus, das Dorf liegt ganz nah an der burundischen Grenze und die Flüchtlinge von dort, weil es ja einfach Krisengebiet auch ist, gerade grenznah, da sind oft jetzt viel mehr Flüchtlinge da, die über die Grenze kommen, weil Tansania so ein bisschen das sicherste Land in diesem Dreiländereck eigentlich ist. Und sie hat unsere Sprache oder die Sprache dort nicht verstanden. Also wir konnten ganz schwer nur mit ihr uns unterhalten. Also auch die tansanischen Mitarbeiter konnten sich nicht gut mit ihr unterhalten. Und wir haben nur gewusst, dass das Kind auf dem Feld geboren wurde. Und was dann für mich so ganz eindrücklich war, sie hatte nichts dabei. Das Kind war in eine Decke gewickelt, die war ziemlich schmutzig und sie hatte nichts sonst. Sie hatte keine Tasche dabei, sie hatte die Kleidung, die sie getragen hat, aber sonst nichts. Wir haben dann eigentlich noch Kleidung gebraucht oder so Tücher, um den Inkubator zu beziehen, um ein Bett zu machen für das Kind. Das ist alles, was wir im Krankenhaus so nicht haben, was die Patienten normalerweise mitbringen müssen. Und sie hatte davon gar nichts. Wir haben dann selber geguckt. Eine andere Mutter, die mit ihrem Kind da war, hat dann ausgeholfen und wir haben Sachen von zu Hause besorgt. Und da war so ein bisschen deutlich, okay, es muss eine sehr arme Frau sein und eben geflüchtet aus ihrem Land, hatte sicher ja eher schwierige Gründe, warum sie das gemacht hat und kam jetzt mit dem Kind. Das Kind hatte eine Fehlbildung, wo der Darm außerhalb des Bauches war, also die Bauchdecke nicht geschlossen war. Und ja, wir konnten eben für das Kind nichts großartig tun. Es wurde dann auch noch in ein anderes Krankenhaus verlegt, ist aber dort verstorben. Das war einfach abzusehen. Genau. Und die Frau, ja, sie war sehr jung und dadurch, dass wir uns nicht gut mit ihr unterhalten konnten, war es natürlich schwierig, aber sie hat wenig gesprochen. Sie war sehr in sich gekehrt, hat oft so ihre Kleidung über ihren Kopf gezogen, sodass wir auch ihr Gesicht nicht sehen konnten und lag dann einfach auf dem Bett. Hat uns und ja, wir haben versucht, dem Kind einfach das Leben, was es noch hat, angenehmer zu machen, hat uns da gar nicht dran gehindert, war sehr dankbar grundsätzlich dafür, allerdings auch sehr beschämt, dass so viel Aufwand für sie notwendig ist. Also sehr, sehr spannend und auch eben eher abgegrenzt von dem Geschehen.
Klingt traurig.
Ja, das war es schon auch. Auch gerade so die Distanz, die manchmal entsteht. Das ist so ganz unterschiedlich, wie das gehandhabt wird in der Kultur. Aber ganz oft wird zu Sterben dann eher eine Distanz aufgebaut, was wir in Deutschland eher auch nicht so kennen oder was auch fremd ist. Und wo dann eben oft so der Eindruck kommt, dass die Menschen dann nicht trauern oder sich nicht kümmern oder es ihnen nicht wichtig ist. Aber das bedeutet es gar nicht. Das hat manchmal ganz unterschiedliche Gründe, eben dann auch aus der Kultur oder dem Ahnenkult heraus, dass man nicht mit Sterbenden in Kontakt kommen möchte, weil man verflucht werden kann oder weil eben generell vielleicht ein Fluch auf einem liegt, weil einem sowas passiert. Und da wussten wir auch nicht so genau, ob da Also ob die Frau im Prinzip ja, geächtet ist, weil sie so ein Kind geboren hat in ihrem sozialen Gefüge.
Ach krass. Du hast gerade gesagt, dass die Frau sich auch nicht so richtig vielleicht würdig gefühlt hat, Hilfe zu bekommen. Wie ist das denn allgemein mit Menschenwürde von ungeborenem Leben, von Kindern und von Erwachsenen?
Ja, spannendes, aktuelles Thema. ja, also natürlich ist es so, dass es da auch nochmal eine ganz andere Dimension hat in Tansania, als wir das hier kennen. Viele Menschen für unser deutsches Verständnis dort vielleicht sehr würdelos leben, einfach weil Armut sehr präsent ist und auch Krankheit sehr präsent ist. Armut und Krankheit, Gesundheit und Reichtum, das bedingt sich ja. Und ich immer wieder so Situationen hatte, wenn die Menschen gerade ins Krankenhaus kommen, irgendwie verletzt sind oder krank sind, ich ganz oft mich schon gefragt habe, boah, das ist so würdelos irgendwie. Sie haben schmutzige Kleidung an, sie haben irgendwelche Wunden und liegen da einfach, haben vielleicht niemanden, der sich kümmert. Und ja, wie kann da so Leben weiter existieren mit so wenig Würde? Aber genau da finde ich oft dieser Punkt, dass uns das auch im Krankenhaus wichtig ist, auch den tansanischen Mitarbeitern da eigentlich genau anzusetzen und zu sagen, hey, die Art und Weise, wie wir jetzt mit den Menschen umgehen wollen, das soll zeigen, dass wir sie ehren, dass wir sie schätzen, dass sie uns wichtig sind. Und ja, das ist immer wieder ein spannendes Thema und auch herausfordernd, da auch zu gucken, ne, was sind genau die Taten, die den Menschen Würde verleihen, weil das auch je nachdem auf die Kultur ankommt, wie man den Würde jetzt zeigt und wie Würde dann verstanden wird.
Wie blickst du da als Christin drauf und wie weit macht das nochmal einen Unterschied?
Also in dem Artikel habe ich das auch so ein bisschen ja schon beschrieben. Das hebräische Wort Kavod heißt Ehre, Würde, aber auch Schönheit. Und ich hatte mehrere Situationen, wo gerade bei den kleinen Kindern ich mich gefragt habe, wenn sie dann so früh sterben, was hat es jetzt gebracht, dass dieses Kind gelebt hat? Ne? Lohnt sich dieses Leben? Hat es eine Bedeutung? Und ich fand es spannend. Irgendwann ist mir das so bewusst geworden, dass eigentlich David sich im Psalm 8 genau das Gleiche mal fragt und so fragt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Also an Gott gerichtet. Was ist das menschliche Leben, das irgendwie wichtig für dich ist? Und er sich dann besinnt und sagt, ja, du hast ihn eigentlich nur ganz bisschen weniger gemacht als die Engel. In manchen Übersetzungen kann man eigentlich auch sogar sagen, dass es heißt, nur wenig geringer als Gott. Und hast ihm eben Kraft und Würde, Ehre verliehen. Da steht dann das Wort Kavod. Und ich das total spannend finde, zu sagen, ja, Gott gibt eigentlich diese Würde und diese Ehre. Und Kavod bedeutet auch von Gewicht sein, von Bedeutung sein, etwas Gewicht geben. Und manchmal haben die Frühchen, diese kleinen Kinder, ja nicht so viel Gewicht, aber in Gottes Augen schon. Und da ist dann die Würde eigentlich verborgen.
Vielleicht um nochmal zurückzukommen auf dieses Thema, inwieweit da Trauerprozesse unterschiedlich sind zwischen Deutschland und Tansania. Hast du noch ein Erlebnis aus Deutschland, das du erzählen darfst, aus deiner Laufbahn, wo du gemerkt hast, das ist vielleicht nochmal anders, wie du diese Frau erlebt hast?
Ja, das ist eine ganz spontane Frage. Also ganz oft ist es ja so, dass in Deutschland überhaupt das Thema Kinder nochmal ein ganz anderes darstellt. Auch die Bedeutung, Kinder zu haben, nochmal eine ganz andere ist als jetzt in Tansania. In Tansania sind die Menschen viel mehr darauf angewiesen, eigentlich Nachkommen zu haben, die auch mit versorgen, die mit für Wohlstand sorgen, für Versorgung. Und hier ja oft eher die Frage ist, ist unser Wohlstand groß genug, dass wir Kinder haben können? Also eigentlich so ein bisschen der Umkehrschluss. Und natürlich dann hier, also wie gesagt, die Trauer, glaube ich, in beiden Ländern genau die gleiche ist im Fall. Und doch natürlich, ja, dass die Zuwendung vielleicht oder der Umgang damit eben der Unterschied dann darstellt. Normalerweise erlebe ich die Eltern so, dass es dass es eben diese Phasen gibt, die eben durchschritten werden, wo es viel darum geht, natürlich erstmal auf die Situation zurechtzukommen. Und ein großer Unterschied, glaube ich, der ist, dass die Eltern viel mehr auch Interesse dran haben an dem Warum. Mhm. Wissen wollen, was ist die Diagnose, verstehen wollen, mit Fachwissen auch gefüttert werden möchten ganz oft. Und das ist was, was in Tansania nicht so oft passiert. Es wird viel mehr in das gesamte Schicksal reingelegt. Manchmal auch, je nachdem, dann klar gesagt, ja, ich denke, dass Gott es so gewollt hat und damit ist dann das Thema erledigt. Ich glaube ganz oft, dass die Mamas sich trotzdem sehr drüber freuen, auch zu wissen, warum vielleicht Dinge sind oder auch ehrlich zu hören, dass es keinen Grund für uns wissentlich gab, weil wir wissen es nicht immer. Wir können nicht immer sagen, warum das Kind verstorben ist. Und das ist in Deutschland ja manchmal auch noch so. Und hier dann oft schwerer zu ertragen und dort irgendwie selbstverständlicher, weil man dort viele Dinge eben einfach dann auch nicht rausfinden kann und nicht weiß. Und die Menschen das gewohnt sind. Und das sind wir hier nicht so gewohnt.
Ist das für dich da Unterschiede auch in der Ausstattung zu merken? Also weil wahrscheinlich ist es ja auch so, dass man in Deutschland eher noch Kinder retten kann, in Anführungszeichen, die man in Tansania vielleicht nicht retten kann, wo du weißt, hey, wenn ich jetzt in Deutschland wäre, dann würde dieses Kind jetzt gerade leben und stattdessen stirbt es hier. Was machst du damit?
Ja, das war vor allem in der frühen Phase, wo ich dort war in Tansania noch so, da hatten wir noch nicht richtig Strom im Dorf, also Solar und Generator. Aber bestimmte Gerätschaften konnten wir einfach nicht haben, weil die gar nicht funktioniert hätten. Und gerade so eine kleine Atemhilfe, ein sogenanntes CPAP-Gerät, es gibt einfach immer mal wieder Geburtskomplikationen, wo die Kinder an sich gesund sind und an sich auch nicht zu früh geboren sind, aber durch diese Komplikationen eigentlich die Atemhilfe bräuchten und dann gut überleben könnten. Manchmal brauchen sie die nur ein paar Stunden. Und dann hatten wir das nicht. Und dann ist so ein Kind, was eigentlich gesund war und reif geboren wurde, normales, gutes Gewicht hatte, verstorben. Und ja, das wäre eigentlich sehr einfach gewesen, dem zu helfen, wenn man so ein Gerät gehabt hätte. Und das ist mir damals nicht so leicht gefallen. Mittlerweile haben wir zum Glück so ein Gerät und können den Kindern immer wieder helfen. Wenn es kompliziertere Sachen sind, dann ist es in dem tansanischen Kontext oft einfach logisch, dass es nicht geht, weil ja, wir das eben im Krankenhaus nicht leisten können, auch das Fachpersonal nicht haben, wo dann mit den Gerätschaften umgehen kann oder die Operation durchführen könnte oder so. Dann ist es irgendwie einfach so. Aber so bei diesen kleinen Sachen, die irgendwie recht einfach in unseren Augen sind, da ist mir oft schwer gefallen, das dann einfach so zu akzeptieren.
Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen dieser Gedanke da von, das ist unfair, oder? Also es ist doch unfair, dass wir in Deutschland diese Gerätschaften haben und in Tansania sind sie einfach nicht da, weil die Gegebenheiten nicht da sind.
Ja, voll. Ich habe irgendwann gemerkt, dass das halt vor allem in meinem Kopf sich abspielt. Und mir ist irgendwann schon aufgefallen, dass das halt den tansanischen Mitarbeitern oft gar nicht so geht, weil sie diese Option nicht kennen. Und das dann im Prinzip mein Problem ist, weil ich die Option kenne und wüsste, was man jetzt machen könnte, dass ich dann damit natürlich umgehen muss. Aber es hat dann oft auch geholfen zu wissen, naja, oder zu sehen, dass die Option nicht kennen und somit ist für sie auch gar nicht so schlimm wie für mich gerade. Und dass es einfach zu dem Land und zu den Umständen im Moment halt einfach dazugehört.
Wir haben jetzt schon ein paar Mal Sterben geredet, du hast schon ein paar Mal diesen Prozess von Trauer erwähnt. Vielleicht für Leute, die schon ein Kind verloren haben, die durch diese Trauerprozesse durchgegangen sind. Magst du vielleicht einmal zusammenfassen, wie so ein Trauerprozess abläuft? Und vielleicht auch, was du als Kinderkrankenschwester oder auch als jemand, die dafür ausgebildet ist, Leute darin zu begleiten, was du damit geben magst?
Ja, ich kann das jetzt tatsächlich so aus der fachlichen Sicht natürlich sehen, aber es ist natürlich immer noch mal spannend, wenn man dann wirklich damit konfrontiert wird und es auch das eigene Kind ist. Ich bin selber keine Mutter und habe kein Kind verloren Und ja, ich finde es immer ganz wichtig, dass über diesen ganzen Prozess einfach steht, dass es sehr, sehr individuell ist. Und das ist was, was schon viele Eltern manchmal auch ja, dann als herausfordernd erleben, so wie ich es wahrnehme, dass sie denken, ich muss die Stufen durchlaufen und dann ist es abgeschlossen und dann ist es gut. Oder auch versuchen, Hilfe da drin zu bekommen, wie bearbeite ich jetzt diese Stufen und wie mache ich das jetzt? Eine Anleitung wollen, Schritt für Schritt, Punkt für Punkt und dann wird es besser. Und das ist einfach selten der Fall. Und Trauer zeigt sich so unterschiedlich und auch Männer trauern anders als Frauen. Und dass da einfach alles sein darf. Und ich glaube, das ist somit der wichtigste Punkt, den ich auch gerne mitgeben möchte, sich zu erlauben zu trauern und sich zu erlauben, den eigenen Weg der Trauer zu finden. Und ja, die Stufen, eben, wie gesagt, es läuft nicht linear. Man hat oft eben einfach diesen ersten Punkt des Schocks, der Starre, des Nicht-Wahrhaben-Wollens, des Verleugnens. Dann oft eben auch diese Phase, wo man versucht, irgendwie Kompromisse zu finden, zu handeln, auch mit Gott oder mit der Natur, wie auch immer der Mensch das dann sieht. Und ja, irgendwann endet das dann in dem Akzeptieren und wenn es ganz gut läuft, eigentlich dann auch in dem Gestalten dieser Akzeptanz, also zu überlegen, wie kann ich Erinnerungen schaffen, wie kann ich diesen unaufhaltsamen Weg oder diese Tatsache jetzt irgendwie zum Teil machen, ohne dass ich dran kaputt gehe. Ja, Trauer kann natürlich auch einen Bereich dann, in den Innenbereich gehen, wo es pathologisch wird, wo es krankhaft wird, wo auch natürlich eine psychische Belastung rausgehen kann, die immer auf ganz natürliche Art und Weise da ist. Also nur weil jemand trauert, ist jemand nicht psychisch krank und nicht gleich depressiv, ganz wichtig auch. Aber es kann natürlich dahin gehen. Aber dann zu sagen, ich möchte ja gesund trauern und gesund bleiben dabei, aber mir trotzdem erlauben, dass es Tage gibt, wo ich nicht weiter als heute Abend ins Bett gehen, Augen zumachen sehen kann. Und das ist okay.
Ich habe mich gerade noch gefragt, wie deine Antwort darauf auch als Christin ist. Also, weil vielleicht kommt man auch als Christin eher dahin, dass andere Christen einem vielleicht sagen, hey, schließ doch damit ab, das Kind ist doch jetzt bei Gott, das geht dem Kind doch gut. Weiß nicht, was würdest du dir wünschen, was man als Christ vielleicht auch Eltern sagt, die ihr Kind verloren haben?
Ja, das erleben die Eltern, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich, gerade auch in christlichen Kreisen. Das habe ich immer wieder berichtet bekommen, dass man natürlich oft da eine Hoffnung hat, dass mehr Verständnis da ist und auch mehr Hoffnung oder Positives. Aber das gar nicht immer so ist. Auch in den christlichen Kreisen, in Gemeinde, ist oft eine große Hilflosigkeit da, wie man damit jetzt umgeht und wie man dann Eltern gegenübertritt. Und ich glaube, dass wir gerade in dem Bereich dann manchmal auch sehr gut sind, auf eine bisschen vielleicht ungute Art und Weise, mit Bibelversen, christlichen Floskeln um uns zu werfen und das gar nicht gut kommt. Und ich glaube, dass das auch nicht was ist, was die Lösung ist. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, diesen Trauer und diesen Schmerz stehen zu lassen. Und damit zu gehen, uns nicht versuchen, besser zu machen, weil es kann nicht besser gemacht werden. Und die einzige Person, die ein Herz heilen kann und Trauer verbinden kann, ist Jesus. Und es ist auch gar nicht unsere großartige Aufgabe als Mensch jetzt, dass wir da das irgendwie ungeschehen machen sollen oder so. Oder irgendwie besser machen müssen. Sondern wir sollen da sein und mitgehen, begleiten, jemand wirklich in der Situation sehen. Und ich glaube, ganz oft geht es auch um so praktische Dinge. Essen vorbeibringen, die Wäsche für jemanden machen, jemand Freiraum geben, ja, nicht sich rechtfertigen müssen, nicht Rechenschaft ablegen und nicht, dass jemand sich nicht erklären muss, der in Trauer ist, sondern einfach sein darf. Und dass es, glaube ich, sehr wichtig ist, Gott versteht unseren Schmerz sehr gut. Er hat auch einen Sohn verloren und hergegeben und weiß, wie es den Eltern geht. Und dass wir das nicht meinen, eben irgendwie besser machen zu müssen, sondern es ist mit den Menschen aushalten, die es erleben müssen.
Schön gesagt. Hast du noch irgendwas, was du gerne mitgeben möchtest an die Leute, die das hören?
Ja, ein paar Sachen habe ich ja schon gesagt. Ich glaube, dass es eben total wichtig ist, sich zu trauen, zu trauern und sich zu trauen, seinen eigenen Weg dazu finden. Und auch wenn es, ja, sind ja sicher auch Leute, die das hören, die vielleicht das nicht erleben mussten, dann einfach einen Blick für die Menschen zu haben, die trauern, die jemand verloren haben. Aber auch diese Schönheit in diesem Kleinen zu sehen. Und so blöd sich das anhört, Trauer oder auch der Tod, der kann was Schönes haben, der kann gut sein. Und dass wir uns trauen, darüber zu sprechen. Es gibt von der, ich glaube, es ist von der Deutschen Hospizhilfe, den Spruch, über den Tod zu sprechen, hat noch niemand umgebracht. Ich finde den ziemlich provokant, aber ich denke, die Deutsche Hospizhilfe darf das. Und ich fand es aber so gut, weil ganz oft Schweigen einfach so viel Negatives mit sich bringt. Und natürlich auch dumme Worte oder dummes Gerede bringt auch nicht weiter. Aber sich trauen, über Dinge zu sprechen und ehrlich zu sein. Und nicht unbedingt sich schämen zu müssen dafür, dass man trauert, dafür, dass man Dinge erlebt hat, die einem schwerfallen. Aber auch die Menschen, die Menschen drumherum sind, die trauern, traut euch, mit den Menschen zu reden, für sie da zu sein.